eine Stoffwechselentgleisung. Und vor etwa 100 Jahren hat schon der berühmte Herzspezialist Dr. Mendelssohn gesagt, die Ursache der Krankheit liegt in einem gestörten Stoffwechsel. Und der gestörte Stoffwechsel belastet die Organe. Und die Schulmedizin behandelt die Organe, macht sogar Organtransplantation, aber vom Stoffwechsel wollen sie nichts wissen. Und gerade der Stoffwechsel ist so wichtig für uns, für unsere Atmung, für unser Leben, für unsere Bewegung. Also ohne Stoffwechsel läuft nichts. Und ein entgleister Stoffwechsel ist natürlich dadurch ein Problem und kann natürlich viele, viele Ursachen auslösen. Und wir sehen beim Krebs ein gestörter Stoffwechsel. Es sind auch verschiedene andere noch. Es ist ein Energiemangel, es ist ein Wassermangel, es ist ein Energiemangel vor allen Dingen und auch ein Mineralmangel. Es sind Sauerstoffmangel. Alle diese Dinge kommen aus einem gestörten Stoffwechsel. Mhm. Und der Stoffwechsel bestimmt mehr oder weniger die Ernährung.
Das heißt, nicht der Tumor ist Krebs, sondern das ist ein Stoffwechselproblem? Oder?
Das den Tumor auslöst. Mhm. Also der Tumor ist ein Symptom und man könnte sagen, die Medizin behandelt nur die Symptome, aber nicht die Ursache. Mhm. Und wenn nur die Symptome behandelt werden, dann ist es so, dass immer mehr Symptome sich entwickeln, aber niemals die Krankheit selber in ihrer Ursache erfasst wird und damit auch nicht geheilt wird. Mhm. Sondern im Gegenteil, es gibt da nur ein schreckliches Ende der Symptombehandlung. Mhm.
Wie ist es mit dem Krebsproblem? Steigt die Zahl oder wie sieht das aus?
Ja, es ist also so gewesen, um die Ende des letzten Jahrhunderts waren es etwa 2% Krebskranke. Nachdem jetzt über 100 Jahre Krebsforschung getrieben worden ist, mit Billionen an Forschungsgeldern, die eingesetzt worden sind, haben wir jetzt etwa 23%. Man kann sagen, vor Jahren ist jeder Achte an Krebs gestorben. Heute ist es bereits jeder Dritte. In Frankreich sogar jeder Zweite. Und es gibt jetzt sogar neue Erkenntnisse, neue Forschungsergebnisse, dass man sagt, dass bis jetzt war ja die Herz-Kreislauf-Erkrankung Todesursache Nummer 1. Dass in kurzer Zeit, man spricht sogar schon von 2010, die Krebsursache als Todesursache, der Krebs als Todesursache Nummer 1 ist. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, ist es doch ganz wichtig, dass man unbedingt einmal dieses Thema, wenn Todesursache Nummer 1 auf dem Spiel steht, dann sollte man endlich einmal auch an die Ursachenforschung gehen. Und da muss ich sagen, hat sich bis jetzt die Schulmedizin geweigert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir, und da bin ich dankbar für das Alpenparlament, dass wir hier die Möglichkeit haben, einmal Dinge anzusprechen, die wichtig sind, die für das Leben notwendig sind und die auch eine Hilfe sind. Und deswegen bin ich auch Herrn Frischknecht, Martin Frischknecht, sehr dankbar, dass wir diese Plattform haben, um auch nach unserem Gewissen zu handeln und auch Dinge, die wir erkannt haben, auch weitergeben zu können zum Wohl der Menschheit.
Und warum ist dem so, dass die Zahl ständig steigt der Krebskranken, trotz der Forschung?
Ja, weil niemand an die Ursache geht. Es ist so, man hat zum Beispiel den Dr. Zabel, das war auch ein Krebsforscher, den hat man gefragt, ist eigentlich der Krebs vererbbar? Und dann hat er gesagt, nee, der Krebs nicht, aber die Rezepte und der Kochtopf. Und damit sieht man ja, es liegt an den Gewohnheiten. Also eigentlich müsste nicht der Tumor operiert werden, sondern die Gewohnheit müsste operiert werden. Dann klappt's, dann wird es weniger Krebskranke. Aber solange nur die Tumore operiert werden und behandelt werden, oder ich möchte sagen nicht behandelt werden, aber irgendwie wenn sie zerstört werden, dann kann nicht die Ursache beseitigt werden. Das ist also praktisch so die Notwendigkeit.
Was gibt es jetzt für neueste Erkenntnisse im Zusammenhang mit Krebs oder der Krebsforschung?
Die neuesten Erkenntnisse der Krebsforschung sind die, dass man sagt, dass hauptsächlich also es geht so, der Krebs hat eine Primärursache und viele Sekundärursachen. Aber jede Sekundärursache kann auch eine Primärursache sein. Und dass eine der Primärursachen ein Dauerstress ist. Es gibt ja auch gewisse Sachen, die sagen, das sind Schockerlebnisse oder sonst irgendwie, aber ein Dauerstress, weil dadurch gibt es nämlich einen Adrenalin. Also zum Beispiel, wenn eine Stresssituation ist, das ist ja eigentlich Kampf- oder Fluchtreaktion. Und da braucht der Körper einen erhöhten Stoffwechsel, damit er die Energie aufbringen kann, um zu fliehen oder zu kämpfen. Das ist also diese Stresssituation, die in unserem Körper drin ist, seit Urzeiten. Und nun ist es so, dass wenn viel Stress ist, gibt es auch viel Adrenalinausstöße. Das Adrenalin ist aber ein Gegenspieler vom Insulin. Und dann gibt es zum Beispiel, wenn das Adrenalin wegfällt oder sehr weit wegfällt, dann kommt ein sogenannter Insulinismus, also ein Hyperinsulinismus. der dann sehr viel Zucker bringt. Und dann ist natürlich so, dass dann auch das Insulin nachlässt. Und auf diese Weise kann natürlich dann auch praktisch Diabetes und Krebs entstehen. Also Diabetes liegt nicht weit weg vom Krebs. Auch die Entzündungen sind hauptsächlich die Vorläufer vom Krebs. Deswegen müssen wir alles, was entzündungsfähig ist oder was entzündungsfördernd ist, muss dann beseitigt werden. Das wäre die Krebs, die Ursachen an den Krebs zu gehen. Mhm. Entzündungen zu vermeiden und Entzündungen zu verhindern.
Also wenn jetzt Stress eine Primärursache wäre, hätten Sie noch ein Beispiel für eine Sekundär?
Ja, natürlich. Ursache? Sauerstoffnot zum Beispiel, also Übersäuerung. Wenn ein Mensch zu viel Eiweiß isst, dann gibt es ja viel Harnsäure. Mhm. Und dieses Säuremilieu, je saurer ein Milieu ist, je mehr können sich Mikroben, Viren oder Parasiten entwickeln. Mhm. Denn man sagt ja, der Mikrobe ist nichts, der Nährboden ist alles. Mhm. Also wir brauchen eigentlich keine Angst haben vor den Mikroben. Wir brauchen bloß Angst haben vor der Säure. Und die Säure sollten wir weit gehen, und da die Menschen heute sehr viel Eiweiß essen, gibt es auch sehr viel Übersäuerung. Mhm. Und diese Übersäuerung führt zu einer, und zwar so, die Säure bindet sich ans Hämoglobin. Mhm. Dadurch kann das Hämoglobin nicht mehr so viel Sauerstoff aufnehmen. Es gibt also durch Übersäuerung eine Sauerstoffnot. Mhm. Und bei der Sauerstoffnot ist es so, dass die Zelle, wenn sie verbrennen soll, wenn sie also Energie erzeugen soll, ist ja eine Oxidation. Mhm. Wenn diese Oxidation möglich sein soll, braucht Sauerstoff. Mhm. Sauerstoffmangel zwingt die Zelle zur Gärung. Mhm. Und wenn die Zelle zur Gärung gezwungen wird, dann muss sie produzieren, um die Energie auszugleichen. Das ist nämlich ein 19-faches, was sie ausgleichen muss. Mhm. Und dadurch entstehen dann die Wucherungen. Mhm. Das ist eigentlich faktisch der Anfang von der Zellwucherung durch die Zellgärung. Mhm. Und da entsteht dann auch die linksdrehende Milchsäure.
Mhm. Da kommen wir vielleicht zu dem großen Thema Ernährung. Welche Rolle spielt da die Ernährung?
Also es ist so, die alten Chinesen haben gesagt, die Krankheit haben viele Väter, aber die Mutter ist die Ernährung. Und die Schulmedizin beschäftigt sich nur mit der Väter. Ist also ein Patriotismus. Aber von dem Patriotismus wollen sie nichts wissen. Die Mutter ist ausschlaggebend und die Mutter ist die Ernährung. Mhm. Und zwar der Stoffwechsel hängt ja mit der Ernährung zusammen. Ich allein bestimme, was hier reinkommt. Niemand anders. Mhm. Der Mensch isst, was er isst. Der Mensch isst, was er trinkt. Und der Mensch isst, was er denkt. Und ich bestimme. Und wenn ich jetzt zu viel säurebildende Nahrung nehme, die zum Beispiel, und dann ist noch ein ganz wichtiger Faktor, dass wenn zu viel Säure da ist, dann ist natürlich auch so, dass dann praktisch, wie möchte ich sagen, dass dadurch durch Übersäuerung auch ein pH-Wert, eine pH-Wertverschiebung ist. Also pH-Wert ist ja, das ist ja praktisch diese notwendige, wie möchte ich sagen, die Sauerstoff-Ionen-Konzentration im Körper. Mhm. Wenn zu viel Säure im Körper ist, die Enzyme, die ganz wichtig sind für den Stoffwechsel, können nur in einem gewissen pH-Wert funktionieren. Und wenn der pH-Wert zu sehr in den Säuregrad geht, funktionieren die Enzyme nicht mehr. Mhm. Es ist also dann ein Enzymmangel. Außerdem, wenn zu viel Säure im Körper ist, muss die Säure ausgeschieden werden. Mhm. Und wenn die Säure ausgeschieden wird, würde sie ja die Ausscheidungsorgane zerstören oder anfressen bzw. ätzen. Ja? Also muss der Körper, ob er will oder nicht, wenn er Säure ausscheiden will, muss er braucht er Mineralien. Mhm. Und die holt er sich aus den Knochen. Und dann gibt es Mineralmangel. Es gibt Mineralmangel, Übersäuerung, Enzymmangel. Mhm. Und da sehen Sie schon, wo der Weg zum Krebs geht. Mhm. Der Krebs ist eine langwierige, wie möchte ich sagen, Entwicklung einer schlechten, einer übersäuerten Ernährung. Mhm. Und das müsste überwunden werden. Und zwar, dann gibt es aber noch eine Sache, die ich noch gleich erwähnen möchte. Und zwar, ja, also die Kohlenhydrate. Alle Kohlenhydrate, die ja die Stoffe sind, werden im basischen Milieu verstoffwechselt. Mhm. Die Natur gibt uns, wenn ich einen Apfel esse oder wenn ich eine Traube esse oder eine Banane esse, habe ich auch gleich die Base mit. Mhm. Wenn ich aber weißen Zucker verarbeite, in Kuchen oder in Leitgetränken, Cola und so weiter, dann habe ich keine Mineralien. Also wenn der Körper diese hochisolierten Kohlenhydrate verstoffwechseln möchte, braucht er Mineralien. Und dadurch entsteht dann ein Mineralmangel. Mhm. Und wir brauchen zum Beispiel die Vitamine können nur richtig arbeiten, wenn sie Mineralien haben. Es hat einmal ein David D. geschrieben in einem Buch, wenn die Mineralien fehlen, können auch die Vitamine einpacken. Also es ist ein Teamwork im Körper. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, die Kohlenhydrate müssen im basischen Milieu verstoffwechselt werden. Wenn ich aber viele isolierte Kohlenhydrate, weißes Brot und weiße Nudeln und weißer Reis und so weiter esse, fehlen mir die Mineralien. Und mit der Zeit gibt es einen Mineralmangel. Und der zieht wieder Stoffwechselentgleisung nach sich. Also die Stoffwechselentgleisung liegt eigentlich darin. Jetzt kommt aber noch ein zweiter Punkt, der ganz wichtig ist, und zwar die Eiweiße. Die Eiweiße werden im sauren Milieu verstoffwechselt. Und wenn ich jetzt zu viele Eiweiße habe, gibt es zu viel Säure. Und das ist dann wieder die andere Schwierigkeit. Also Sie sehen, die Stoffwechselentgleisung fängt also bei einer Ernährung an, die zu säurehaltig ist und zu viele isolierte Kohlenhydrate. Also diese beiden Punkte, Zucker und die Säure, die sollten praktisch vermieden werden, und wenn man den Krebs verhindern will. Andererseits möchte ich noch eines sagen, wenn ein Tumor besteht und man verhungert den Tumor, das heißt, indem man ihm Zucker und Säure entzieht, durch Fleisch und Wurst und so weiter, dann kann der Tumor sich verringern und kann verschwinden. Also der Tumor selber ist nicht die Hauptgefahr, sondern die Säure ist die Hauptgefahr.
Das heißt, man könnte ihn aushungern. Also ein Problem ist mal Zucker. Wie kann man jetzt Zucker zum Beispiel ersetzen? Weil es gibt ja trotzdem viele Menschen, die ganz süß essen. Was gibt es für Alternativen?
Abgewöhnen.
Abgewöhnen, okay.
Ja, das ist so. Ich meine, was sauer für den Mund ist, für den Darm gesund. Oder was süß für den, was bitter für den Mund ist, für den Darm gesund. Wissen Sie, die Sachsen sagen, aber süßer muss er sein. Deswegen muss man da Acht geben. Also die Süßigkeit, ich möchte mal sagen, Süßigkeit ist Gift Nummer eins für unseren Stoffwechsel. Also Vorsicht. Man kann Honig, wir haben Honig.
Honig zum Beispiel, ja.
Der hat Inhibine, das ist fantastisch. Der Salomo hat ja gesagt, mein Sohn isst Honig, aber isst nicht zu viel. Also auch damit Maß und Ziel überhaupt. Alles muss mit zu wenig und zu viel verdirbt das Lebensspiel. Man muss alles mit Maß und Ziel. Unser Leben ist eigentlich ein Balanceakt, ein Säure-Basen-Gleichgewicht. Das muss man einigermaßen, sollte das also hergestellt werden. Und dann ist die Gesundheit, also ich selber lebe seit 60 Jahren als Vegetarier und lebe immer noch. Nächstes Jahr werde ich 80. Also da kann man dann schon sagen, dass man noch genügend Energie hat. Wenn man einigermaßen sich etwas diszipliniert, und ich habe einen Freund gehabt, der hat Max geheißen, der hat immer gesagt, Max, lass dich nicht gelüsten. Also ich meine, man soll es sicherlich öfters mal sagen, Max, lass dich nicht gelüsten. Weil wir müssen auch Rücksicht nehmen auf unseren Körper. Nicht, was den Mund allein diktiert, sondern was unser Körper uns diktiert.
Aber man findet vielleicht gute Alternativen, eben zum Beispiel Honig in Maßen oder Sirup vielleicht. Oder
auch hier kann man auch Akaziensirup, und das soll ich nicht sagen, ohne weiteres.
Oder es gibt ja auch Stevia zum Beispiel.
Richtig, aber da überall ist das sind Kompositionen. Es geht beim isolierten Zucker, das sind isolierte. Alles, was isoliert ist, ist eine Gefahr. Weil der Körper kann nur Kompositionen verarbeiten. Er braucht Mineralien, er braucht Vitamine, er braucht sekundäre Pflanzenstoffe und er braucht also Energiestoffe, er braucht Baustoffe. Eiweiße sind Baustoffe. Und das möchte ich gleich sagen, viele Menschen, es gibt auch heute sehr viele Mediziner, die sagen, man soll mit den Kohlenhydraten soll man etwas reduzieren, aber man soll mehr Eiweiße essen. Aber Eiweiße sind Baustoffe. Wenn der Körper zu viel Baustoffe kriegt, dann weiß er nicht, was er mit anfangen soll und tut das ablagern. Und dann gibt es dann die sogenannte Eiweißmast und die wirkt dann auch sich verheerend aus auf den Stoffwechsel.
Das ist vielleicht gleich Stichwort für Fleischkonsum. Was können Sie dazu sagen?
Ja, also der Fleischkonsum, ich kann nur eines sagen. Im Fleisch gibt es Arachidonsäure. Der Körper braucht 1 Milligramm Arachidonsäure täglich, weil etwas Entzündungen braucht der Körper, damit er weiß, wo das Immunsystem einsetzen muss. 1 Milligramm. Wenn ich Fleisch esse, kriege ich bis zu 400 Milligramm. Aber es ist nicht nur die Arachidonsäure, es sind die Purinstoffe, es ist die Harnsäure, es sind die Wachstumsstoffe, es sind die Fäulnisstoffe, die durch Fleisch entstehen. Und dann ist Fleisch noch eine ganz andere Sache. Fleisch hat sehr viel Phosphor. Und Phosphor bindet Calcium. Und da braucht man nicht wundern sich, wenn man Osteoporose kriegt. Wenn man viel phosphathaltige Nahrung nimmt, dann bindet es Calcium. Und das ist so nicht, dass der Körper einen Mangel an Calcium hat, sondern der Körper hat einen Überfluss an Calciumräuber. Und das musste verhindert werden. Also da muss man, aber jetzt möchte ich noch eines sagen. Wir haben gerade dieser Tage, kam in der Bild-Zeitung, die habe ich von Hamburg und von Österreich geschickt bekommen, da hat ein Dr. Koi eine Antikrebsernährung, hat er also propagiert. Und da heißt es sogar ganz deutlich, wenn Sie mit richtigem Essen Tumore verhindern, welche Lebensmittel das Krebsgen stoppen. Und da hat er dann also gesagt, man könne essen, da sagt er, dass man also praktisch dass man alle möglichen, sagt er, dafür wird für die angebliche Antikrebsdiät empfohlen Fleisch, Kalb, Kaninchen, Lamm, Leber, Lunge, Niere, Ochsenschwanz, Rind, Schwein, Ziege, Flügel, Ente, Gans, Pute, Straußenfleisch, Stubenküken, Taube, Wachtel, Wild, Dammwild, Hase, Hirsch, Reh, Wildschwein, Wurst, Schinken, Bierschinken, Bratenschinken, Bratwurst, Geflügelwurst, Jagdwurst, Krakauer, Käsewürstchen, Gelbwurst und Lachsschinken. Also können Sie ungefähr sehen, was ein Krebsforscher, der jahrelang Krebs, der sogar mit Forschungsmitteln der Regierung geforscht hat, was das sein Resultat ist für eine grande Krebsdiät. Dagegen kommt aber etwas Interessantes. Da kommt, heißt, es dürfte sicher dem Krebsforscher, der auch noch in Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung des Stoffwechsel, der Diagnose und die Therapie von Krebserkrankungen erforscht, entgangen sein, wie der Tagesspiegel von dieses Jahr, vom März, gesagt hat. Wenn in den nächsten Wochen der Verkauf von Fleisch und Wurst einbrechen sollte, ist vermutlich nicht die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise schuld, sondern eine grundlegende Studie des National Institutes of Health, NIH der USA, die großes Aufsehen erregt. Wer viel Fleisch von Rindern, Schweinen und Lämmern oder daraus hergestellte Wurst isst, hat ein deutlich höheres Risiko an Krebs oder Herzinfarkt zu sterben als ein Fleischverächter. Rotes Fleisch erhöht das Risiko für Darm- und Magenkrebs, erklärt Forscher Heinz Böhing. Der Forscher schätzt, dass der Konsum von 100 Gramm rotem Fleisch täglich das Darmkrebsrisiko um etwa 49% erhöht. Und wer jeden Tag 100 Gramm Wurst verputzt, muss sogar mit einem rund 70% höheren Darmrisiko rechnen. Jetzt können Sie ja selber feststellen, ob das hier stimmt, was da sagt dieser Mann von der Antikrebsdiät.
Da muss ich jetzt dazwischen fragen, wie kommt er auf so eine These?
Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Mhm. Also ich kann nur vielleicht, also ich meine, ich möchte es nicht zynisch sein. Mhm. Wir brauchen ja Glukose im Gehirn. Vielleicht, da so zu viel Fleisch ist, vielleicht fehlt ihm die Glukose. Aber das ist eine Sache, die möchte ich nicht, also das ist nur eine Vermutung, aha, keine Feststellung.
Okay.
Also unser Gehirn braucht am meisten Wasser und dann braucht am meisten Glukose. Aber es braucht natürlich reine Glukose, also keine isolierte Glukose, sondern eine kombinierte Glukose, die notwendig ist aus der natürlichen Ernährung. Und deswegen muss ich Ihnen sagen, deswegen ist es mir auch wichtig, habe ich auch das Buch gemacht, ich habe so viele Anfragen von Krebskranken, die ganz in ganz elender Verfassung sind. Und da habe ich mir gesagt, gut, ich bemühe mich und schreibe ein Buch. Jetzt habe ich dann auch jetzt geschrieben, und zwar Krebs, unser Schicksal, wo alles drin ist, was man wissen muss, damit man wirklich, wer da will, wenn einer nicht will, kann man ihn nicht zwingen dazu. Mhm. Wenn einer unbedingt sterben will, kann ich nicht daran hindern. Mhm. Aber jedenfalls möchte ich für das Leben kämpfen und für die Bewahrung der Schöpfung. Das ist seit vielen, vielen Jahren mein Bedürfnis. Und deswegen habe ich auch meinen Verlag begonnen vor 25 Jahren, um in dieser Richtung etwas zu machen. Mhm. Und das ist mir auch dankbar für das Alpenparlament, dass wir hier die Möglichkeit haben, nach unserem Gewissen zu handeln.
Mhm. Jetzt möchte ich nochmal auf den Fleischkonsum zurückkommen. Ja. Die gängige Meinung ist ja, dass man unbedingt Fleisch braucht wegen dem Eiweiß. Was können Sie dem entgegenhalten?
Tierisches Eiweiß ist sogar sehr konzentriert durch andere Sachen. Das pflanzliche Eiweiß, das beste Eiweiß ist im grünen Blatt. Mhm. Die stärksten Tiere, die Stiere, die Gorillas, auch die Pferde und auch die Elefanten sind alles Vegetarier. Mhm. Also von wegen Lebenskraft, ich möchte vielleicht gerade umgekehrt sagen, weil da wo viel Eiweiß ist, gibt es auch viel Fäulnis. Mhm. Und die Fäulnis ist natürlich auch dann ein Weg zur Verwesung. Mhm. Und deswegen muss man da vorsichtig sein. Mhm. Also ich möchte niemand, ich sage immer, die Wurst ist hinten vor der zugebunden und so soll man sie lassen.
Vielleicht Stichwort Milchsäure noch, was ist hierüber zu sagen?
Ja, die Milchsäure ist so, wenn die Zelle auf Gärung umschaltet, also wenn die Zelle nicht mehr genügend Sauerstoff hat und auf Gärung umschaltet, dann ist es so, dass dann linksdrehende Milchsäure produziert wird. Mhm. Und diese linksdrehende Milchsäure ist sehr gefährlich, weil sie nämlich das Bindegewebe verätzt und den Weg freimacht für Metastasen. Außerdem tut die linksdrehende Milchsäure 95% der T-Lymphozyten blockieren. Das heißt also, die Killerzellen, die eigentlich ja im Immunsystem dafür notwendig sind, um die Bakterien zu liquidieren, werden blockiert. Das heißt also, die linksdrehende Milchsäure ist sehr gefährlich. Und der Dr. Kuhl war ja auch ein Krebsforscher, der hat sehr viel rechtsdrehende Milchsäure empfohlen, um die linksdrehende Milchsäure zu neutralisieren. Das gibt ein sogenanntes Racemat, also eine Mischung, die dann sogar der Körper noch als Energiestoff auswerten kann. Mhm. Also unbedingt rechtsdrehende Milchsäure, Sauermilch, Brottrunk und alles, was Sauerkrautsaft, Das sind dann gute rechtsdrehende Milchsäure, also Stoffe, die die linksdrehende Milchsäure also ausgleichen oder neutralisieren.
Das heißt, die linksdrehende entsteht Begärung, da ist wieder Sauerstoffmangel die Ursache. Und das Entgegengesetzte, das Gute, das das ausgleichen kann, ist jetzt die rechtsdrehende
Die rechtsdrehende
Milchsäure.
Milchsäure, jawohl, jawohl.
Jetzt muss ich nur so eine Frage am Rande, wie sieht das dann aus mit strengen Vegetariern, mit Veganern?
Bei den Veganern ist es so, dass man Acht geben muss, dass wenn ich ganz streng Rohkost lebe, kann es natürlich auch Fuselalkohole geben. Und ich habe einen guten Freund, der ganz streng 4 Jahre vegetarisch gelebt, also nicht vegetarisch, Rohkost gelebt hat. Der hat jetzt also eine Leberzirrhose durch die Fuselalkohol. Man muss Acht geben, dass man, ich denke, so, ich bin der Vorsitzende vom Deutschen Wehrlandbund, dass man eine Mischkost macht, Rohkost so viel wie möglich, aber auch Mischkost, zum Beispiel Reis, Kartoffel, die ja der Dr. Keuer alles, er sagt ja keine Banane, keine Kartoffel, kein Reis, also aber dafür viel Wurst. Und deswegen ist also das ist die Antikrebsdiät. Also wie gesagt, da muss man vorsichtig sein. Ich bin dafür, also ich kann nur sagen, das sind die besten Erfahrungen. Ich bin jetzt über 60 Jahre Vegetarier und habe immer noch genug Energie.
Gut. Die nächste Frage, ist in der heutigen Nahrung noch alles enthalten, was der Mensch braucht? Also ja, was man so zu kaufen bekommt?
Nein, es ist also schon so, dass gerade durch den sauren Regen, der saure Regen ja auch Magnesium im Boden auch also neutralisiert hat und so weiter. Und dann vor allen Dingen praktisch die Landwirtschaft, die Kunstdünger, das durch die Kunstdünger wird schnell hochgetrieben und dadurch können manche Pflanzen auch nicht mehr genügend Vitamine entwickeln und so weiter, dass also in manchen Dingen doch auch ein Vitaminmangel und auch ein Mineralmangel ist. Und dadurch kann man ja auch etwas ergänzen, man kann zum Beispiel Hirseflocken nehmen, man kann ja, wenn man Müsli macht, kann man Braunhirse nehmen und so weiter, also man kann auch etwas ergänzen. Die Nahrung ergänzen machen wir auch, dass man also etwas in dieser Hinsicht sich etwas ergänzt.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch über sehr viele eben Vitamine und Spurenelemente und wie man die zuführen kann. Und ich habe mir das alles mal rausgeschrieben, es ist dann eine sehr lange Liste geworden. Jetzt ist halt die Frage, bringt man das überhaupt alles an einem Tag unter? Man sollte ja täglich sich genügend Vitamine, Spurenelemente, Mineralien und so weiter zuführen. Ist das überhaupt möglich?
Ja, nun, es ist so. Wenn Sie natürlich viele Mineralräuber essen, dann brauchen Sie sich nicht wundern, dass Sie da ein Defizit kriegen. Ja. Aber wenn Sie normal Vollkornbrot, also vollwertiges, vor allen Dingen, was heute ein großer Mangel ist, ist die B-Vitamine. Die B-Vitamine sind die Nervenvitamine und die Stoffwechselvitamine. Und vor allen Dingen auch bei Kindern, die das sogenannte HKS-Syndrom, also das Hyperkinetische Syndrom, Tappel-Philipp-Syndrom haben, das ist meistens ein B-Mangel. Und die meisten wollen ja auch nicht viel Grünes essen, also die Folsäure. Wir können keine Sekunde unseres Lebens ohne Folsäure und ohne B12 sein, weil es für die Zellerneuerung wichtig ist. Aber Folie heißt Blatt. Im grünen Blatt liegt die Zellerneuerung. Und es gibt heute manche, die essen ein Kotelett und vielleicht drei Blatt Salat dazu. Also ich meine, das ist natürlich dann kein Verhältnis und da braucht man sich nicht wundern, wenn nachher dann natürlich viel dann schief geht im Stoffwechsel, Stoffwechselentgleisung.
Grünes Blatt geht sicher im Sommer, vielleicht aus dem Garten, aus dem heimischen sozusagen, aber wie ist das dann im Winter, wenn das Ganze importiert wird und
wie gut, ist das dann? Also man kann ja heute, also ich denke so, wenn einer Fleisch isst, muss er viel Geld hinlegen, dann kann er auch in der Naturkostlade gehen und kann sich ein gutes Gemüse, ein Biogemüse oder ein Biosalat kaufen, also machen wir es jedenfalls und sind damit ganz gut gefahren, manchmal sogar noch billiger.
Wo findet man das noch, B-Vitamine und Folsäure?
In den Keimen. In den Keimen, dann in den Algen, blaugrüne Algen kann man ja auch mal als Ergänzung nehmen. Dann hat man die B-Vitamine auch in der Hefe, in Hefepräparaten. Also man kann schon etwas, auch Hefeflocken kann man machen. Man kann übers Essen Hefeflocken streuen, hat man dann auch B-Vitamine. Also sind Nervenvitamine und Stoffwechselvitamine. Also der Stoffwechsel kann nicht ohne B-Vitamine funktionieren.
Was halten Sie von Vitaminpräparaten aus der Apotheke?
Es ist so, wir haben, wenn wir einmal die Natur betrachten, da gibt es Milligramm, also ein Gramm, ist ja nicht viel. Aber wenn wir etwas nehmen von zum Beispiel, wenn wir organische Mineralien nehmen, dann sprechen wir von Milligramm, sogar von Mikrogramm. Ein Milligramm ist ein Tausendstel Gramm. Ein Mikrogramm ist ein Millionstel Gramm. Und das ist meistens in einer Komposition. Also wenn ich irgendetwas nehme von der Natur, habe ich immer eine Komposition. Was ich aber von der Pharma kriege, das sind isolierte. Und das kann gefährlich werden. Weil der Körper braucht zum Beispiel, wenn er Vitamin C ist, braucht er auch noch Kupfer oder andere Mineralien zum Beispiel. Und bei den isolierten, hochdosierten, wir brauchen keine hochdosierten Vitamine. Wir brauchen in der naturgegebenen Komposition. Das ist also wichtig. Deswegen kann das sehr gefährlich sein, da kann Vitamin E Katastrophe werden, sogar Vitamin Ascorbinsäure, die reine Ascorbinsäure kann auch verhängnisvoll werden, wenn alles isoliert ist. Also da würde ich davon abraten. Ich würde lieber blaugrüne Algen nehmen. Da sind auch 7 Stoffe drin für die Zellatmung, sodass also auch da gute Möglichkeiten sind. Also es gibt Möglichkeiten aus dem Naturbereich, wo ich also keine Pharma brauche.
Ist es überhaupt zellverfügbar, was man teilweise in der Apotheke bekommt, diese Präparate?
Nicht alles ist zellverfügbar. Und zwar, es kommt darauf an, dass es in einem, genau das ist es, die Zelle kann nur im Milligramm- oder im Mikrogrammbereich aufnehmen. Und nicht wie möchte ich sagen, in einer hohen Potenz, nur im niedrigen Potenzbereich.
Dann kommen wir gleich zu den Genussmitteln. Wie sieht es mit Alkohol und Nikotin aus? Können die krebsfördernd wirken?
Ja, Alkohol hat also nur nicht direkt, aber indirekt. Weil Alkohol, die Leber ist natürlich ganz sehr anfällig auf Alkohol. Wenn zu viel Alkohol ist, die Leber brauchen wir, also Krebskranke haben immer eine schlechte Leber. Wir brauchen eine gute Leber zur Entgiftung. Die Entgiftung muss stimmen. Und die Leber hat 500 Aufgaben. Die Leber ist die Putzfrau vom Blut. Wenn Sie einer Putzfrau zu wenig, wenn Sie einer Putzfrau dreckiges Wasser geben, schmiert sie in der Dreck in der Gegend umeinander. Deswegen braucht die Leber braucht Wasser. Und bei Krebskranken ist ja oft ein Wassermangel der Fall. Auch unser Gehirn braucht viel Wasser. Schon allein ein Wassermangel kann schon auch im Gehirn gewisse Defizite auslösen. Also Gedächtnislücken und so weiter. Also man kann durch Wassermangel, kann man Verstopfung regulieren, man kann auch im Gehirn und kann auch die Leber sanieren durch genügend Wasser trinken. Also man sollte mindestens morgens mal 2 Gläser Wasser trinken, damit der Körper etwas Reinigungskraft hat.
Und wie sieht es mit Nikotin aus?
Ja, also wenn der Mensch zum Rauchen geboren wäre, hätte er einen Schornstein auf dem Kopf. Also ich kann mir nicht denken, also und vor allen Dingen das Nikotin ist gefährlich, weil es ja ein Gift ist. Und wenn da einer noch Alkohol trinkt, dann gibt es eine Nikotintinktur und dann gibt es meistens Kehlkopfkrebs. Also ich habe selber, mein Vater ist an Kehlkopfkrebs gestorben. Das war für mich ein ganz furchtbares Erlebnis, weil einfach er nicht das Rauchen und auch nicht den Alkohol aufgeben konnte. Und deswegen habe ich als Kind schon gesagt, also Vorsicht ist geboten.
Das trägt auch wieder zur Übersäuerung bei, stimmt das?
Auch noch, ja, auch zufällig, auch das ist auch nur zusätzlich, ja.
Wie wichtig ist der Sport und warum ist
Sport
das
ist
so?
wichtig, weil wir haben ja praktisch einen Blutkreislauf und einen Lymphkreislauf, also fürs Lymphsystem. Das Lymphsystem arbeitet so, dass es die Nahrungsstoffe in die Zelle bringt und die Müllabfuhr besorgt. Aber die Lymphe hat keine Pumpe. Und jetzt, wenn einer wenig Bewegung hat, dann hat er auch Lymphstau. Und Lymphstau kann zum Giftstau werden. Also wichtig ist etwas Bewegung. Also ich persönlich, wir haben daheim so eine Qi-Maschine, da lege ich für mich also Pflicht, einmal am Tag, eine Viertelstunde mal auf die Qi-Maschine, damit ein bisschen Lymphdrainage möglich ist, weil ich habe nicht so die Zeit, manchmal auswärts zu marschieren. Also eine Viertelstunde Qi-Maschine, die spart mir 1 Stunde Spaziergang. Also das ist dann auch schon noch was Positives. Aber wie gesagt, die Lymphe muss unbedingt in Schwung kommen. Und auch Trampolin ist sehr gut. Ich weiß, der Dr. West hat Leute, die im Rollstuhl gefahren sind, hat er aufs Trampolin gesetzt und hat sie langsam die Lymphe in Bewegung gebracht und hat sie zum Laufen gebracht. Also man kann auch durch Trampolin, kann man unglaublich vieles erreichen durch die Lymphdrainage. Und das würde ich auch allen empfehlen, je nachdem, dass man etwas macht, damit die Lymphe, weil die Lymphe hat keine Pumpe. Da muss man also gucken, dass man ein bisschen. Und außerdem, durch Bewegung, das haben wir ja auch gestern gehört, durch Bewegung werden auch die Knochenzellen angeregt, sich neu zu bilden. Also auch die Knochenerneuerung hängt auch damit zusammen.
Also es muss alles immer
Mit
in
dem
Bewegung
Reiz der
sein.
Bewegung, ja, mit Bewegungsreize oder Muskelreize.
Ja. Und angenommen, man hat jetzt keine Qi-Maschine. Welche Sportarten sind da zu empfehlen oder?
Ja, Radfahren, Schwimmen kann man da machen oder Walking. Sind ja heute so viele Walking-Meister. Also kann man schon einiges machen. Also es ist nicht so, dass man wie möchte ich sagen, dass man keine Gelegenheit hätte. Gelegenheiten sind da. Nur es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das ist natürlich dann immer eine Sache. Ich sage immer mal, man muss wissen, was man will, und dann muss man doch wollen, was man weiß. Und da fehlt es meistens. Man weiß vieles und tut es nicht.
Jetzt ist es ja so, heutzutage ist es auch berufsbedingt, man sitzt einfach die ganze Zeit. Viele Menschen wissen das auch mit dem Sport, dass das einfach wichtig ist. Jetzt macht man halt zwei, dreimal die Woche, überwindet man sich sozusagen. Ist das genug? Wie ist da das Maß? Was sollte man
Also
sich
ich glaube, das
bewegen?
Maß hängt auch sehr davon ab, was der Mensch an. Also es gibt ja einen Grundumsatz, der also praktisch, damit wir atmen können, damit unsere Leber funktioniert, damit die Niere funktioniert. Und es gibt einen Leistungsumsatz. Wer an sich schon einen Leistungsumsatz hat, braucht weniger. Wer aber wenig, früher hat man Holz gehackt, man hat auch gemäht und viele Sachen, die man heute nicht mehr macht. Heute fährt man im Auto, also muss man einen kleinen Ausgleich schaffen. Aber das ist also schon möglich. Also so, der Körper ist etwas variabel. Also man kann, es kommt nicht auf die Ernährung auch an. Wenn natürlich einer nur Grünfutter isst, der sich schneller verdaut, der braucht weniger Energie. Also wenn einer Ölsardine schluckt, der braucht dann 7 Stunden für, bis sie wieder weg sind. Und der braucht wieder mehr Energie. Gell? Also das manchmal, je nachdem, kommt es darauf an, auf die Ernährung.
Wie wichtig ist die Psyche im Hinblick auf Krebs?
Die Psyche ist ganz wichtig. Es gibt einen sogenannten inneren Dialog, dass auch unser Immunsystem braucht ja auch eine Aktivierung. Ja? Jetzt stellen Sie mal vor, wenn einer schon morgen sagt, ach, wird ja immer schlechter, keine Aussicht, ganz schlimm. Da hat das Immunsystem gar keine Antriebskraft. Ja?
Ja,
Und ich habe ja schon mal erwähnt, es gibt ja diese Geschichte von den beiden Mäusen, die in die Milchgefalle sind. Und da hat die eine geschrien, ich versaufe. Da hat die andere geschrien, weitermachen. Und dann hat die andere gesagt, nein, ich kann nicht mehr. Er hat gesagt, weitermachen. Dann hat er gesagt, jetzt ist Schluss. Und dann hat gesagt, weitermachen. Die eine ist versoffen und die andere hat weitergemacht und saß auf dem Butterballe. Gell? Man muss so lange strampeln, bis man auf dem Butterballe sitzt. Man muss die Vision des Butterballens haben. Und dann geht es aufwärts. Und das braucht auch das Immunsystem. Das Immunsystem muss arbeiten können und der innere Dialog. Von meinem Gehirn aus gehen die Befehle über die Neurotransmitter in jede Zelle. Und wenn ich schon, zum Beispiel der Kuh, der hat ja gesagt, es geht mir von Tag zu Tag besser und besser. Also wenn ich diese Vision habe, dann kann es auch besser werden. Wenn ich aber vorneweg schon ein kränkliches Vokabular habe, dann kann der Körper, hat gar keinen Auftrieb, er braucht einen Auftrieb. Er muss irgendwie auch, wie möchte ich sagen, er muss auch den Schwung haben, diese geistige Schwingung. Ja? Und das muss man, das geht von, der innere Dialog ist ganz wichtig. Und dass man vor allen Dingen auch keine Angst hat vor dem Tumor. Der Tumor, also es ist so, die Tumorzelle hat die gleiche Wirkung wie eine Leberzelle, Entgiftung. Man muss nur den Tumor, der Tumor hungert nach Glukose und der Tumor hungert nach Eiweiß. Und wenn ich diese beiden Dinge ihm verwehre oder weitgehend zurückdränge, dann werde ich siegen. Aber wenn ich natürlich ihn gut füttere, dann ist natürlich dann schlecht. Dann muss man Acht geben, dass man da natürlich dann nicht das Rennen verliert.
Also das positive Denken ist sehr wichtig und dass man ihm nicht
Ja, nur das sage
aufgibt.
ich, immer positiv denken heißt auch positiv handeln. Wenn ich nur positiv denke und nicht positiv handle, nützt mein positives Denken auch nichts. Aber das positive Handeln, positives Denken ist eine Aktion und dann kommt das Handeln in der Reaktion. Und diese Reaktion löst wieder neues Denken aus, wieder die Aktion und wieder die Reaktion. So gibt es einen Kreislauf, einen positiven Kreislauf. Aber ohne Handeln, positives Denken bringt keinen Kreislauf.
Ja, man muss auch das
Es
leben,
muss
was
auch
man.
das ausgelebt werden, muss dahinter stehen, man muss dann auch ein bisschen, der Goethe hat ja gesagt, lange habe ich mich gesträubt, endlich gab ich nach. Wenn der alte Mensch zerstäubt, wird der neue wach. Gell? Da muss man einfach auch mal ein bisschen, auch mal etwas, wie möchte ich sagen, auch etwas konsequent sein.
Ja.
Gell? Wir sind manchmal so unkonsequent oder so feige. Muss auch mutig sein.
Ja.
Auch gegen sich selbst.
Ja, man muss einfach auch was ändern
Ja, genau.
können
Es,
und
man,
wollen.
ja, und mein, gell, lang, ich meine, das, darum muss, es muss einfach auch eine Vision da sein, dass man's kann. Aber man kann, wie gesagt, vor allem die Angst, auch die Angst vor der Krebs ist eine Stoffwechselentgleisung. Aber die hat natürlich mit der Ernährung zu tun. Und da muss man dann ansetzen. Und dann kann alles andere auch, es gibt auch viele Möglichkeiten, wo man noch Hilfsmöglichkeiten hat,
Ja.
um das
Na,
zu
da kommen wir
unterstützen. Ja,
dann noch
gut,
hin.
jawohl, gut, ja.
Machen wir bei der Psyche weiter, beziehungsweise Stress. Also wir haben
Ja.
da ja schon am
Ja,
Anfang
der
das
Stress, da
erwähnt.
möchte ich noch eines sagen,
Ja.
und zwar eine ganz wichtige Sache. Ich war bei den Messungen dabei, wenn jemand auf einer Wasserader liegt, dann empfindet der Körper das als einen Stress. Und zwar geht die Nebenniere hoch, weil sie Adrenalin ausschüttet, und die Epiphyse, die Zirbeldrüse geht hoch, weil sie den Grundumsatz leitet. Die Schilddrüse geht hoch, weil sie den Grundumsatz leitet. Und jetzt ist so, wenn jetzt die Gefahr vorbei ist, dann geht der Thymus wieder runter und die Schilddrüse auch. Wenn es aber ein Dauerstress ist, Nacht für Nacht, Woche für Woche, Monat für Monat, da gibt es einen Dauerstress. Und der führt dann automatisch zur Immunschwäche. Und dann hat das Immunsystem keine Kraft mehr und dann kann sich der Krebs entwickeln. Also der Dauerstress ist das Allerschlimmste, was es gibt. Und deswegen hat der Dr. Sauerbruch jeden Krebskranken aus dem alten Bett, nicht ins alte Bett steigen lassen. Weil er gesagt hat, da ist ein Dauerstress, den muss man vermeiden. Das kann man auch austesten mit der Einhandrute oder mit der Wünschelrute, dass man dann das Bettplatz. Also es gibt beim Krebs gibt es die große Gefahr vom Dauerstress durch Bettplatzbelastung. Mhm. Und das muss man natürlich auch beachten. Sie kriegen keinen Hund in eine Hundehütte auf einer Wasserader. Früher haben die Nomaden, wenn die ein Zelt gebaut haben, erst den Hund hinlegen lassen. Wo der Hund sich hingelegt hat, haben sie ein Zelt gebaut. Wir bauen Häuser und fragen nichts nach dem Hund. Ja, und deswegen muss man da Acht geben. Also muss man sehen, dass man da auch bewusst auch den Bettplatz saniert.
Das heißt, es ist eigentlich körperlich bedingter Stress, aber es gibt ja auch psychisch bedingten Stress. Wodurch wird der verursacht? Der
psychisch bedingte Stress ist das, wenn man nicht vergeben kann, wenn man nicht verzichten kann, wenn man nicht loslassen kann. Mhm. Ich sage immer, wer verzichtet, ist Hans im Glück. Mhm. Und wenn man loslässt, dann kann es besser werden. Aber man muss auch lernen, das Alte liegen zu lassen, die Scherben liegen zu lassen. Mhm. Wenn ich mich immer mit den Scherben von der Vergangenheit beschäftige, da wird es nicht besser. Da kann ich mich verbluten. Mhm. Gell? Wer sich mit den Scherben der Vergangenheit beschäftigt, vermisst die Gegenwart und verbaut sich die Zukunft. Mhm. Wir müssen einfach die Scherben liegen lassen und sagen, gut, was vorbei ist, ist vorbei. Der Apostel Paulus hat gesagt, ich vergesse, was hinter mir liegt. Trachte nach dem, was vor mir liegt, und laufe so zum Ziele. Das ist der Weg zur Gesundheit, das andere ist der Weg zum Krebs.
Ja, ja. Aber in der heutigen Zeit ist es ja auch so, dass man einfach gestresst ist. Das ist ja auch so ein gängiger Ausdruck, sprich Zeitmangel oder richtig. Erwartungen erfüllen wollen und dergleichen. Kann man das überhaupt vermeiden in der heutigen Zeit?
Das Nein, vermeiden so kann man es nicht, aber man kann eine andere Einstellung kriegen. So, jetzt kommt darauf an, wie ich die Schwierigkeiten überwinde oder wie ich sie verarbeite. Gell? Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo es heißt, den Überwindern fällt die Krone zu. Mhm. Also ich meine, wenn es nichts zu überwinden gibt, gibt es auch keine Überwinder. Mhm. Man muss auch da vielleicht die Gelegenheit erfassen, um sich zu sagen, das ist eine Gelegenheit, um stabil zu werden. Um auch innerlich geistig kräftiger zu werden. Mhm. Ja, kann man also schon, man kann aber muss loslassen. Wenn ich loslässt, der wird's also, man sagt ja, in Afrika werden die Affen gefangen, da kommt eine Kiste, da kommen Nüsse rein. Und unten kommen schwere Steine rein und dann kommt der Affe und riecht die Nüsse, greift mit der Hand rein und hat eine Handvoll Nüsse und schleppt die schwere Kiste. Und da wird er am Nacken genommen und wird in die Gefangenschaft geführt. Wenn er die Hand aufgemacht hätte, wäre er frei. Ja, aber man muss eben die Handvoll Nüsse fahren lassen. Mhm. Ja, und das ist eben nicht immer so einfach. Weil einem die Nüsse wertvoll, manchmal sind es goldene Nüsse. Und deswegen muss man Acht geben. Aber fahren lassen, lass fahren dahin, sie haben es keinen Gewinn. Also das ist für mich immer ganz wichtig, dass man einfach loslässt. Aha. Ja. Und dann geht es leichter. Mhm. Und es gibt viele Menschen, auch gerade auch die im krebskrank sind, die einfach nicht fahren lassen können, die einfach noch immer am Alten rumnagen. Denn man muss einfach auch das Alte muss manchmal auch dann vergessen sein. Man muss einfach die Scherben liegen lassen.
Gibt es da auch psychologische Betreuung bei Krebskranken? Ist das von Bedeutung?
Sicher. Mhm. Nur die Frage ist, ob es hilft. Ich denke, wenn ein Mensch etwas Glauben hat, der Glaube gibt ein Vertrauen. Und das tut auch dem Immunsystem gut. Weil das stärkt das Immunsystem, der Glaube. Und deswegen sagt man auch, dass manche Menschen, die etwas bewusster im Glauben stehen, dass sie auch dadurch auch etwas fähiger sind, auch gewisse Trübsale oder gewisse Defizite auszugleichen. Mhm. Und da muss man eben die Vision haben, dass man einfach auch sieht, es geht wieder weiter. Und wenn es währt bis in die Nacht und wieder an den Morgen, so soll mein Herz an Gottes Macht verzweifeln, nicht noch sagen, wie es war der Luther. Das ist einfach, dass man diese Vision hat. Mhm. Es geht aufwärts. Ja. Ja. Man muss sich selber auch noch ermutigen. Mhm.
Ja. Wobei wir wieder beim positiven Denken und so angelangt sind. Ja. Gut, was spielt Elektrosmog für eine Rolle?
Elektrosmog spielt eine ganz verheerende Rolle, und zwar, wir haben eine Blut-Hirn-Schranke. Unser Gehirn verwehrt dem Blutkreislauf, gewisse Giftstoffe ins Gehirn zu bringen, durch eine Blut-Hirn-Schranke. Und der Krebs durch Elektrosmog kann diese Blut-Hirn-Schranke, wie möchte ich sagen, blockiert werden, nicht blockiert werden, unterbrochen werden. Mhm. Und dadurch können Giftstoffe auch ins Gehirn kommen. Wir haben aber auch noch eine Darmhirnschranke. Ja. Wir haben ja nicht nur ein Gehirn im Kopf, wir haben auch ein Gehirn im Bauch. Und man sagt ja, es gehen mehr Befehle von oben nach unten, als von unten nach oben. Ja. Weil der ganze Stoffwechsel hängt ja alles mit dem Bauchhirn zusammen. Mhm. Und deswegen auch die Bauchhirnschranke spielt eine große Rolle. Und die kann auch durch Elektrosmog kann die auch aufgelöst werden. Mhm. Oder also freigemacht werden. Und dadurch können natürlich dann gewisse Gifterscheinungen, gewisse Fremdstoffe einkommen, die dann praktisch dann gewisse Dinge, Folgen auslösen. Also der Elektrosmog, da muss man auch sehr, sehr Acht geben, dass man weitgehendes vermeidet, die Strahlung von außen.
Ja, das ist heutzutage auch ein sehr schwieriges Thema, weil wir ununterbrochen umgeben sind
Richtig.
Von Elektrosmog.
Richtig, nur ich bin auf der Auffassung, wenn ein Mensch einigermaßen gesund lebt, also eine gesunde Ernährung hat, kann er vieles noch mehr verkraften, als wenn einer sowieso schon verseucht ist von so und so viel Fäulnisstoffen und von so und so viel Giftstoffen, dann ist es schwieriger. Oder von Genussstoffen und so weiter, dann wird es schwieriger. Denn zu viele Hunde sind des Hasen tot. Da muss man also gucken, dass man einigermaßen ich sage immer, was ich verhindern kann, das kann ich verhindern. Was ich nicht verhindern kann, das kann der Körper vielleicht ausgleichen.
Da ist vielleicht das Milieu ein gutes Stichwort. Eben wenn das Milieu passt,
genau.
Beziehungsweise wenn ein stabiles Milieu vorhanden ist, kann man gewisse Dinge kompensieren. Vielleicht Richtig. Auch Elektrosmog. Aber
Richtig, das Milieu, der Nährboden ist nichts, das Milieu ist alles und das Milieu bestimmt hauptsächlich unsere Ernährung. Die bestimmt das innere Milieu des Stoffwechsels und das ist eben ausschlaggebend. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch darüber spricht und auch darüber einigermaßen Klarheit schafft. Also das muss aber jeder selber verantworten. Wie er das, aber nur, er muss eines einsehen, dass die Ernährung eigentlich unser Blut bestimmt. Und wenn das Blut gut ist, dann kann der Körper vieles verkraften. Wenn aber das Blut verseucht ist, dann wird es schwierig durch Fäulnisstoffe, durch Gärstoffe und so weiter, dann wird es schwieriger.
Ich glaube, ein großes Thema ist einfach diese Bewusstheit über diese ganzen Dinge und die Selbstverantwortung. Und dass es nicht hilft, wenn man jetzt zum Beispiel ein paar Pulver einwirft, um ihm die Vitamine zuzuführen, sondern das Leben, die Einstellung umstellt. Positives Denken, gute Ernährung.
Richtig, das ist wichtig, ja. Und es ist auch so, dass man einfach auch ich habe das auch in meinem Buch geschrieben, dass der Pfarrer Kneipp hat eigentlich gesagt, man solle die Menschen eigentlich zur Gesundheit zwingen, denn ein Kranker kostet viel in der Gesellschaft. Und wenn zum Beispiel Alzheimer-Krankheit, die ja auch viele Ursachen, ähnlich wie dem Krebs hat, die Alzheimer-Krankheit tut der Betreffende, der ist ein Ding für sich selber, eine Katastrophe für sich selber und für die Umgebung. Die leidet dann furchtbar drunter. Und deswegen sollte man, hat der Pfarrer Kneipp gemeint, man soll die Menschen zur Gesundheit zwingen. Gut, aber man sollte jedenfalls ein Verantwortungsgefühl entwickeln, dass man auch, ich habe früher mal einen Vortrag gehalten oder ein Gedicht vorgetragen, hat es geheißen, und handeln sollst du so, als hinge von dir und deinem Tun allein das Schicksal ab der ganzen Dinge und die Verantwortung wäre dein. Ja, wenn man diese Verantwortung, auch wenn jeder das etwas nur beherzigen würde, das gäbe eine ganz andere Struktur auch in der Gesellschaft.
Ja.
Und ich meine, heute geht es die Ethik und die Monetik. Ja, eigentlich sollte die Ethik die Monetik bestimmen, aber heute ist es so, dass die Monetik die Ethik bestimmt und sie vollständig ausschaltet. Und deswegen denke ich, wir müssen Menschen werden, die einen gewissen Ethik haben, auch eine ökologische Ethik, die wichtig ist für die Bewahrung der Schöpfung. Und auch der Körper ist ja auch eine Schöpfung, auch für die eigene, denn auch unser Körper ist ja ein Teil der Natur, ein Teil der Schöpfung. Und deswegen müssen wir auch Acht geben. Ich sage immer, wenn jemand eine Maschine kauft, dann will er irgendwie auch eine Gebrauchsanweisung, damit die Maschine so schnell kaputt geht. Aber wer fragt nach der Gebrauchsanweisung für den Körper? Das sollten die Kinder. Die Kinder sollten die Gebrauchsanweisung der Schule lernen. Und das ist eben doch dann wichtig, dass wir da also doch etwas, fortschrittlicher werden.
Gut, kommen wir vielleicht zu Behandlungsmethoden. Was kann man jetzt machen, wenn man Krebs hat? Was für Behandlungsmethoden gibt es?
Wenn man Krebs hat, dann ist vor allen Dingen eine totale Ernährungsumstellung wichtig. Dann ist wichtig, es gibt zum Beispiel, der Dr. Warburg hat gesagt, wenn es uns gelingen würde, Sauerstoff in die Zelle zu bringen, dann wäre der Krebs besiegt. Und wir haben ein Mittel, das heißt Fluoressenz, das sind 8 Stoffe, das ist eine Indianermedizin. Da ist sehr viel Oxalsäure auch mit drin, die also Sauerstoff abgibt und so weiter. Da haben wir gute Erfolge. Wir haben auch die Birkenaschenlauge. Wir haben vor allen Dingen die Power Tube, die ja auch eine ganz fantastische Möglichkeit hat, auch Stress zu reduzieren. Wenn einer da intensiv, ich habe auch in meinem Buch über die Powertube geschrieben und da habe ich auch noch einen Erfahrungsbericht von jemand, der die Powertube angewendet hat beim Krebs und da wurde Operation gemacht, die haben nichts mehr gefunden. Und dann haben sie gesagt, ja, wir müssen noch einmal nachgucken nach ein paar Monaten.
Ja.
Und dann war auch nichts mehr drin. Also da hatte ich gesagt, ich bin ganz sicher. Also es gibt Möglichkeiten, aber man muss intensiv da arbeiten. Aber ich bin überzeugt, also ich sage immer, die Krebsursache, möchte ich sagen, sind 3 Ursachen. Saure Nahrung, saure Psyche und verstrahlter Standort. Und da müssen wir Acht geben, die saure Nahrung können wir ändern, die saure Psyche ist auch in unserer Macht und der verstrahlte Standard müssen wir untersuchen und müssen auch gucken, dass wir es bereinigen, dass wir auch gewillt sind, es zu bereinigen. Und dann kann es aufwärts gehen. Dann hat der Körper die Möglichkeiten und ich sage immer, wenn jemand einen Zentner auf dem Buckel hat, kann er auch noch Krankengymnastik machen. Es nützt ihm aber nicht viel. Er muss erstmal den Zentner ablegen.
Ja.
Und dieser Zentner ist saure Nahrung, saure Psyche und verstrahlter Standort.
Vielleicht auch noch die schulmedizinischen Methoden sind hier noch zu erwähnen, sprich Strahlentherapie, Chemotherapie, Operation. Worin sehen Sie da die Schwierigkeit?
Die Schwierigkeit sehe ich darin, dass durch die Chemotherapie das Immunsystem total blockiert wird. Wie kann das, die inneren Heilkräfte hängen mit dem Immunsystem zusammen. Wenn ich alles blockiere, dann schafft es das Immunsystem nicht mehr. Und meistens ist es auch so, es gibt sogar heute schon gewisse Studien, die sagen, die ganze Chemotherapie hat nur 20% oder noch weniger Erfolg, weil es einfach, wie soll da eine Heilung zustande kommen, wenn ich das Immunsystem total blockiere? Also das ist ganz, ganz schwierig. Das sollte, man soll das Immunsystem stärken.
Ja.
Aber Sie dürfen ja nicht mal, bei manchen Sachen dürfen Sie nicht mal Vitamin K nehmen, damit ja nicht das Immunsystem etwas vielleicht rebelliert oder vielleicht sich wehrt. Aber nur ein gutes Immunsystem kann uns vom Krebs befreien.
Das Problem liegt vielleicht auch, dass eben wirklich der Fokus gelegt wird auf die Krankheit.
Ja, auf die Symptome. Genau, Symptombehandlung und nicht die Ursachenbeseitigung. Und was wir wollen, ist Ursachenbeseitigung. Und dann kommt die Symptombehandlung automatisch weg. Wenn ich aber immer nur die Symptome behandle, genau wie zum Beispiel beim Schmerz, rasch verklingelt wie der Ton, vergeht der Schmerz mit Melabon, gell? Aber damit ist noch nicht, und nachher kommt aber wieder. Verschwindet zwar im Moment, aber er kommt wieder. Und meistens kommen noch Nebenwirkungen dabei heraus. Und das sollte vermieden werden. Deswegen braucht es einfach eine konsequente Haltung. Also wie gesagt, Krebs ist eine Stoffwechselentgleisung und da müssen wir einsetzen und da haben wir auch den Erfolg.
Wir haben ja schon einige alternative Methoden erwähnt, Brottrunk, Fastenkur, Ernährungsumstellung und so weiter. Ja. Was gibt es da noch? Sie haben Indianertrunk noch erwähnt?
Ja, das ist der Fluoreszenz, was ich vorhin gesagt habe, genau. die acht Kräuter. Es gibt auch noch Möglichkeit, zum Beispiel auch Lapacho-Tee, der auch eine gute Wirkung hat. Dann hat man bei Krebskranken auch, was haben wir doch hauptsächlich empfohlen, ja, vor allen Dingen auch gewisse Bäder. Dass auch der Körper entsäuert und sich befreit von gewissen Giftstoffen und so weiter. Also ich weiß von einem berühmten Arzt aus London, der hat gesagt, die schlimmsten Krankheiten hat er mit Salzfußbäder. Nach unten ziehen und raus, weil Salz leitet den Strom, damit der Körper entspannen kann. Wenn der Körper entspannt, dann kann er besser heilen, dann kann er auch besser funktionieren. Also es gibt viele Möglichkeiten, gerade auch bei Krebskranken. Aber die Ernährung dürfte A und O sein. Und zwar der Dr. Bakleian in München, der hat bei seinen Krebskranken hat er gesagt, Zucker weg, Fleisch weg. Und hat ihm noch Nonitropfen gegeben und nach 12 Wochen waren keine Parasiten mehr zu finden. Also die Möglichkeiten sind gegeben. Und auch der Dr. Möhrmann hat gesagt, es kommt auf die Zellatmung an. Es braucht 8 Stoffe für die Zellatmung. Wir haben 7 Stoffe auch in den blaugrünen Algen. Also das kann auch für einen Krebskranken eine Hilfe sein, doch Algen zu nehmen, weil es die Zellatmung fördert. Und das ist eben wichtig, dass wenn die Zelle wieder atmet, dann ist der Krebs besiegt. Nur wenn die Zelle gärt, das ist die Wucherung, der Wucher.
Es ist ja heutzutage noch meistens so, dass man zuerst auf die Schulmedizin greift, natürlich auch, weil eben Krebs, diese Krankheit sehr mit Angst verbunden ist. Ja. Und da geht man leider, muss man fast sagen, oft auf die altbewährten Methoden, die nicht immer die besten sind. Also greift man da zurück. Jetzt gibt es aber auch sehr viele alternative Methoden, wie wir jetzt auch gehört haben. Wie kann man jetzt herausfinden, was die richtige Methode ist, weil sie ja dann oft schon sehr brennt sozusagen, weil die Schulmedizin schon aufgibt.
Ja.
Man muss schnell handeln. Wie findet man jetzt die richtige Methode?
Also ich möchte mal so sagen, das kommt auf jeden Einzelnen persönlich an. Ich sage immer eines, die Richtung muss stimmen. Und die Richtung heißt Stoffwechsel in Ordnung bringen. Wenn die Richtung stimmt, kann ich sogar einen kleinen Umweg machen, komme doch zum Ziel. Es muss jeder seinen Weg selber finden, aber deswegen habe ich auch in meinem Buch viele Dinge angeführt. Dann kann jeder sagen, das ist was für mich oder da habe ich den Glauben dafür. Er muss ja auch das Vertrauen haben, dass es auch wirklich funktioniert. Und wie gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wenn einer konsequent, nur eines ist sicher, bei der Schulmedizin, da soll immer nach 5 Minuten schon die Sache funktionieren. Ja. Bei der Naturmedizin braucht es längere Zeit, weil es ja ein langsames Einfügen in den normalen Kreislauf ist. Da muss man etwas, ich sage oft, manche Menschen sagen, ja, wie lange dauert es? Sag ich, ja, wisst ihr, die Karre fährt schneller den Berg runter als hinauf. 100 braucht man, kann man sich draufsetzen, aber rauf zu, das muss man schieben. Und deswegen muss man dann schieben. Stimmt? Und das wollen viele nicht. Die denken, sie können sich wieder in die Karre setzen und dann muss von selber rauffahren, aber rauf fährt er nicht von selber. Mhm. Da muss man dann etwas dazu tun, etwas einsetzen. Viel Wasser trinken, man muss auch dann auch Vitamin C hat eine gute, ganz prima Wirkung, ja, aber es sollte mit sekundären Pflanzenstoffen was für Gesellschaften sein, also natürliches Vitamin C. Und es gibt viele, viele Möglichkeiten, die ich auch in meinem Buch erwähnt habe, damit man da einen Anhaltspunkt hat. Und der eine sagt, gut, ich gehe in die Richtung oder ich gehe in diese Richtung oder in diese Richtung, aber die Hauptsache ist, man hat den Stoffwechsel, die Stoffwechselregulierung im Auge. Und dann kann es ganz gut werden.
Und kann es auch langsamer gehen? Also besonders, wenn es im Endstadium, wenn man das so sagen kann, ist?
Gut, wenn es zu weit gegangen ist, ist es sehr vielleicht schwieriger. Mhm. Aber es gibt viele Möglichkeiten, wo es wirklich aussichtslos war. Mhm. Und wo die Möglichkeit war, wenn einer konsequent sich bemüht hat, dann konnte er zum Beispiel Preuß, hat ja sehr vieles gemacht, auch der Dr. Möhrmann, ich habe das auch erwähnt in meinem Buch, das sind alles Dinge, die haben vielen Widerstand erfahren, auch der Dr. Issels hat viel Widerstand erfahren müssen, aber sie haben Menschen geholfen. Und wer will, also es gibt ja in der Bibel ein Stil, heißt, und wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Also man muss wollen. Und gerade das kleine Wort, ich will, die Stange reißt vom Himmel, sagt einer ernst und still. Ja, aber das muss man dann auch praktisch dann dahinter stehen.
Mhm. Also, vielleicht abschließend noch, was kann jetzt jeder Einzelne zur Vermeidung von Krebs tun? Nochmal zusammenfassend.
Also was ich, vor allen Dingen, Bettplatzsanierung ist eine ganz wichtige Sache, weil da die Gefahr des Dauerstresses ist. Das sollte man unbedingt ins Auge fassen. Mhm. Zweitens wäre wichtig, ich würde eine lektovegetarische Ernährung vorschlagen, damit keinerlei zusätzliche Giftstoffe und Fäulnisstoffe, und der Mensch ist so gesund wie sein Darm. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch zum Beispiel auch die Sauermilch, in der Sauermilch ist die Orotsäure, die ein Kalziumschlepper ist und auch ein Magnesiumschlepper ist. Also wir machen zum Beispiel morgens ein Sauermilchmüsli, weil da 60% der Darmbakterien sind Lactobakterien. Mhm. Die hat man in der Sauermilch. Und da kann man dann auch eine Banane, ein paar Rosinen reintun, man kann auch Braunhirse reintun, auch Weizenkeime
und also die Ernährung.
Magnesium. Ja, man kann also da schon im Frühstück, kann man schon ein ganz klein bisschen schon eine Basis schaffen, dass der Körper eine Grundlage hat. Denn morgens, früher hat man gesagt, morgens wie ein König, mittags wie ein Fürsten, abends wie ein Bettler, nicht ganz schlecht, weil am Morgen der Körper Gift ausscheidet. Mhm. Am Morgen ist die Ausscheidung, da braucht er etwas Energie. Mhm. Manche sagen, ach, morgens, dann da esse ich im liebsten gar nichts. Mhm. Das heißt, wenn Sie in den Ofen nur Papier stecke, kommt auch keine Wärme raus. Mhm. Man muss schon etwas auch für die Energie sorgen. Ja. Also die Möglichkeiten gibt es. Mhm. Genug. Aber man muss, wie gesagt, auch dahinterher sein. Und wie gesagt, wir stehen ja auch zur Verfügung, wenn einer Frage hat, kann man ja da auch mal helfen. Mhm. Aber wie gesagt, man kann auch selber die Entscheidung treffen.
Mhm. Also Entscheidung treffen und anfangen, das ist vielleicht mal das Wichtigste.
Genau.
Gut, dann sage ich herzlichen Dank. Das waren auch sehr schöne Schlussworte.
Ja, ich möchte aber noch eines noch kurz mein Buch vorstellen. Ja. Das ist also Krebs, unser Schicksal. Weil in diesem Buch habe ich also alles aufgeschrieben, was an Ernährung wichtig ist, was an Umwelt wichtig ist und auch vor allen Dingen auch die Krebsforscher, wie die angefeindet worden sind, wie die sich durchgesetzt haben, wie sie gekämpft haben und so weiter. Und in diesem Buch ist alles drin, was man braucht, damit man selber seinen Weg findet. Und das ist für mich wichtig gewesen, weil auf die vielen Anfragen habe ich mir gesagt, muss ich etwas machen, damit jeder einmal auch eine Möglichkeit hat. Und jedem das zu erklären, ist vielleicht zu umständlich, aber man kann es machen. Also wie gesagt, und ist auch vom PowerTube auch drin, alles drin, was wichtig ist und was notwendig ist, damit es ein volles Gelingen gibt. Und ich bin überzeugt, dass es aufwärts geht. Und wer da will, der hat die Chance und hat die Möglichkeit und braucht keine Angst zu haben. Der Krebs ist nicht gefährlich. Aber die Stoffwechsel, die Ernährung ist manchmal gefährlich. Ja. Also die saure Ernährung ist gefährlich.
Mhm. Gut, dann herzlichen Dank nochmal. Auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.
Vielen Dank. Gut, wirklich. Vielen Dank.